Antaiawa, Gaias Schatten, Band 3, geschrieben von Sabrina Celeschny. Zum Inhalt: Die Brüder Arcadio und Basilio wollen im Hochland der Anden die Hacienda ihres Vaters herrichten, die sie seit Kindertagen nicht mehr betreten haben. Schon bei ihrer Ankunft in Coimo schlägt ihnen die Ablehnung der Dorfbewohner entgegen, die von bösen Omen reden. Besonders eigenartig verhält sich Tito, der Indio-Junge mit dem Lama. Die spärlichen Antworten auf die Fragen der Brüder erscheinen rätselhaft. Doch dann erfahren sie von einer alten Kupfermine, die zu ihrer Hacienda gehört. Warum erinnert sich keiner der beiden an die Mine? Und warum glaubt die junge Mayra, dass ihnen Gefahr droht? Gaias Schatten hat vielerlei Gestalt und unterschiedliche Namen, doch erkennt man ihn immer an seinem roten, halbmondförmigen Mal. Das Zeichen für die Lebenden, dass vergangene Schuld beglichen werden muss. Kapitel 1. Der Himmel war hier so viel näher als in Lima. Arcadio konnte den Blick nicht vom Autofenster lösen, auch wenn die schmutzstarrende Scheibe, die draußen wirbelnde Staubwolke und das Holpern des Vehikels auf der unbefestigten Straße ein friedliches Betrachten der Landschaft unmöglich machten.
»Der Torbogen da vorne, das ist schon Coimo«, sagte der Fahrer und drehte sogar die klimpernde Harfenmusik ein wenig leiser, als wolle er sichergehen, dass seine beiden Passagiere diese Nachricht auch ja mitbekamen. Aus dem Augenwinkel sah Arcadio seinen Bruder nicken. Basilio war leicht grün im Gesicht. Die Höhe machte ihnen beiden nichts aus. Arcadio dachte, dass man die klare Luft der Hochanden wahrscheinlich im Blut trug, wenn man in ihr geboren wurde. Auch 25 Jahre stickige Küstenluft in Lima konnten daran nichts ändern. Aber die Kurven und vielen Schlaglöcher machten zumindest Basilio deutlich zu schaffen.
»Wurde auch Zeit, dass wir ankommen«,
brachte er hervor und pochte missmutig mit den Fingerknöcheln an die Scheibe. Frische Luft wäre eine Wohltat gewesen, aber sie hätten Staub geatmet, wenn sie das Fenster auch nur einen Spalt breit geöffnet hätten. Das Auto stoppte jäh, und einen Moment lang war Arcadio vollkommen sicher, dass der altersschwache Motor jetzt endgültig den Geist aufgegeben hatte. Dann bemerkte er die zusammengekniffenen Augen des Fahrers.
»Was ist los?« »Die Straße ist blockiert«, knurrte der Fahrer.
Die Staubwolke vor ihnen lichtete sich langsam, und nun sah Arcadio es auch. Hinter der Kurve, um die sie gerade gebogen waren, schienen sich sämtliche Dorfbewohner von Coimo versammelt zu haben. Was genau sie da in der Mitte der Piste trieben, konnte Arcadio nicht erkennen. Aber nach einer organisierten politischen Straßenblockade sah es nicht aus. Entschlossen öffnete er die Autotür, kletterte nach draußen und wedelte mit einer Hand Staub beiseite. Nach mehreren Stunden in dieser Klapperkiste tat es gut, auf die Beine zu kommen. Mit jedem Schritt, den er auf die Dorfbewohner zumachte, wandten sich ihm mehr Köpfe zu. Er hörte die Autotüren hinter sich zuschlagen. Basilio und der Fahrer mussten ebenfalls ausgestiegen sein.
»Hallo, guten Tag«,
sagte Arcadio mit einem Lächeln, als er in Hörweite der Menschenmenge war. Die meisten der Leute verharrten, wo sie waren, mitten auf der Straße. Misstrauen und Verwunderung spiegelten sich in ihren Gesichtern. Es kamen wohl nicht oft Fremde hier herauf. Zwei Gestalten lösten sich aus der Menge und kamen auf Arcadio zu. Die eine war eine alte Frau, zumindest ließen die silbrigen Strähnen in ihren schwarzen Zöpfen Arcadio vermuten, dass sie alt war. Mollig und untersetzt trug sie Polleras, die weiten Röcke des Hochlands und einen breitkrempigen Hut, alles in Schwarz. An ihrer Seite ging ein junges Mädchen, vielleicht 20, schätzte Arcadio. Möglicherweise war sie die Tochter der Alten. Auch sie hatte das Haar zu einem langen, strengen Zopf geflochten,
und wie die Alte und die anderen Frauen, die dort auf der Straße standen, trug sie Röcke, allerdings in einem tiefen Blau, und sie hatte keinen Hut. Bestimmtheit blitzte in ihren Augen, weder sie noch die Alte erwiderten Arkadius Lächeln. Er beschloss, sich davon nicht beirren zu lassen.
»Wir würden gerne vorbeifahren, wenn das möglich ist. Mein Bruder und ich haben früher einmal hier in Kohimo gewohnt, und nun kommen wir zurück.«
Das Mädchen und die Alte musterten ihn wortlos. Es lag etwas Düsteres in diesen Blicken. Arkadio hatte das Gefühl, dass sein Lächeln langsam wehtat.
»Ich kann mich leider an niemanden hier erinnern, aber wir sind...«
»Senisa«,
sagte die Alte. Das Wort schlug in seinen Satz ein wie ein Pfeil, der sein Ziel fand. Arkadio hielt verwirrt inne. Sie reckte das Kinn.
»Ihr seid Arkadio und Basilio Senisa Flores. Ich vergesse nie ein Gesicht. Darum also.«
»Darum also was?«
Arkadio hatte das Gefühl, in dem Singsang ihres Hochlandspanisch unterzugehen, wie in einem Gebirgsfluss. Es gefiel ihm nicht, wie die Alte seinen Namen aussprach.
»Donna Fausta!«
Der Fahrer trat neben Arkadio und deutete eine Verbeugung an.
»Ich bring die beiden jungen Herrschaften zu ihrem Haus.«
»Das ist nicht richtig«,
erwiderte die Alte, und etwas glomm in ihren Augen auf.
»Nein, sie sollten nicht herkommen. Wozu sollten sie auch?«
»Aber, Comadre, Gevatterin«,
sagte der Fahrer eifrig, und dann, mitten im Satz, wechselte er in die Quechua-Sprache, die alte Sprache der Anden, die Arkadio niemals gelernt hatte. Donna Fausta straffte sich, fiel dem Fahrer ins Wort, ebenfalls auf Quechua. Ihre Stimme klang jetzt heller und lebhafter. Sie gestikulierte beim Reden. Der Fahrer schüttelte mehrfach den Kopf, schien kurze Fragen einzuwerfen, aber Arkadio hatte nicht die geringste Ahnung, worum es ging. Er wandte sich hilfesuchend zu Basilio um, der neben ihm die Schultern zuckte. Schließlich holte der Fahrer tief Luft.
»Caballeros, vielleicht ist es besser, wenn wir in die Provinzhauptstadt zurückfahren. Ich kenne dort ein gutes Hotel.« »Nochmal 5 Stunden in dieser Rostlaube?«
unterbrach ihn Basilio.
»Vergessen Sie's. Und wieso Hotel? Wir haben die Hacienda.« »Sie sagt, es ist keine gute Idee, wenn Sie dorthin zurückkehren«,
erwiderte der Fahrer ernst. Arkadio hob in einer beschwichtigenden Geste die Hände und nickte der Alten zu.
»Donna Fausta, ich kann verstehen, wenn Sie Vorbehalte haben, aber wir möchten wirklich keinen Unfrieden im Dorf stiften. Nur die Hacienda wieder herrichten und sehen, was man daraus machen kann. Das ganze Dorf würde davon profitieren, wenn wir ein Hotel...«
Donna Fausta schüttelte so energisch den Kopf, dass ihre Zöpfe flogen.
»Der Name eurer Familie ist bekannt. Keinen guten Klang hat er für uns. Unser Dorf will nicht, dass ihr uns die alten Schatten zurückbringt, und von dem Grundstück lasst ihr die Finger, wenn euer Leben euch lieb ist.«
»Soll das eine Drohung sein?«
fragte Basilio scharf. Die Alte funkelte ihn an.
»Nur eine Warnung, junger Herr. Die Seelen gehen dort um. Im Dorf ist's bekannt.«
Basilio schnaubte verächtlich, und Arkadio konnte nur mühsam ein Schmunzeln unterdrücken. Er hatte nicht gewusst, dass der Aberglaube hier in den abgelegenen Dörfern noch so lebendig war.
»Bitte, lassen Sie uns durch«,
bat er und versuchte versöhnlich zu klingen. Sie sah ihn direkt in die Augen und ihn fröstelte, obwohl die Hochlandsonne unnachgiebig auf sie alle niederbrannte.
»Die Apus haben euch schon angekündigt. Keine guten Zeichen.«
»Das ist doch albern«,
murrte Basilio. Donna Fausta drehte sich um und hob die Hand. Als ob sie nur auf dieses Zeichen gewartet hätten, traten die Dorfbewohner beiseite, und nun konnte Arkadio sehen, was dort im Straßenstaub lag. Ein blutiges Bündel schwarzer Federn. Der Fahrer stieß die Luft aus und bekreuzigte sich.
»Ein Kondor«,
murmelte Arkadio. Am liebsten wäre er näher gegangen und hätte sich den toten Vogel genauer angesehen. Selbst auf diese Entfernung konnte er den zerschmetterten Kopf des majestätischen Tieres sehen.
»Ein Götterbote. Er ist gegen die Felswand geflogen und gestorben. Wir glauben, dass dies ein böses Omen ist.«
Das junge Mädchen sprach zum ersten Mal. Arcadio war es, als ob ihre Worte wie kühles Quellwasser über seine Sinne perlten. Ihr Spanisch war klar und schneidend. Er sah auf und suchte ihren Blick.
»Bitte, das mit dem Kondor tut mir leid, aber dürfen wir das Haus wenigstens sehen?«
Das Mädchen hielt seinen Blick stand, ohne eine Miene zu verziehen. Schließlich nickte sie und drehte sich zu den Dorfbewohnern um, rief ein paar Worte auf Quechua und der Weg wurde freigegeben.
»Heilige Jungfrau Maria«,
murmelte der Fahrer und drehte nervös den Autoschlüssel in den Händen. Sie würden um den toten Kondor herumfahren müssen. Das Mädchen schloss mit wenigen Schritten zu ihnen auf.
»Ich heiße Mayra. Es ist besser, wenn ich mit euch komme.«
Arcadio nickte und forschte in ihren Zügen nach den Anzeichen eines Lächelns, aber er fand keine. Als er neben Basilio wieder auf die Rückbank des Autos kletterte, ertappte er sich bei dem Gedanken, wie gut Mayra ein ehrliches Lächeln stehen würde. Kapitel 2. Basilio spürte die argwöhnischen Blicke der Dorfbewohner wie Nadelstiche im Nacken, als das Auto durch den Torbogen von Coimo fuhr. Auch im Dorf waren die Straßen nicht befestigt. Basilio suchte nach irgendetwas Vertrautem, etwas, das seine Erinnerung zurückbrachte. Aber selbst als sie von der Hauptstraße abbogen und nach einer Weile die Hacienda in Sicht kam, dauerte das Schweigen in ihm an. Er sah nur ein altes, verfallenes Haus mit staubblinden Fenstern. Ein Indio-Junge stand vor der Veranda und starrte ihnen entgegen. Ein struppiges, aber erstaunlich sauberes, weißes Lama stand neben ihm und starrte mit der gleichen Hingabe wie sein kleiner Herr. Basilio spürte Empörung in sich aufsteigen. So weit war es mit dem Haus also gekommen, dass sich das Gesindel aus dem Dorf hier herumtrieb. Er wartete nicht ab, was sein Bruder zu der Sache sagte. Kaum hielt das Auto, stieß Basilio die Tür auf und stapfte einige Schritte auf den Jungen zu. Dieser schaute ihm unbewegt entgegen. Auf den Wangen trug er die roten Kältemale des Hochlands. Trotz der Wärme steckte die hagere Gestalt in einem rauen Wollponcho. Der Chuyo, die Wollmütze mit den Ohrenklappen, saß schief und gab den Blick auf verfilztes schwarzes Haar frei. Basilio fragte sich, wann der Junge wohl zum letzten Mal eine Badewanne auch nur gesehen hatte. Er blieb stehen. Das Lama hatte garantiert auch Flöhe. Flüchtig ließ er den Blick über das Tier gleiten. Das Fell war tatsächlich rein weiß. Auch die Hufe sahen gesund aus, wenn man von einem rostroten Spritzer am Vorderhuf absah.
»Blut?«
Basilio schüttelte den Gedanken ab und versuchte, den seltsam glühenden Blick des Lamas zu ignorieren. Er funkelte den Indio-Jungen an.
»Scher dich weg, das hier ist Privatbesitz. Ab heute wird hier nicht mehr herumgelungert.«
Der Junge rührte sich nicht. Basilio fragte sich, wie alt der Bengel wohl war. 12 oder doch schon 16? Bei diesen Indios wusste man es nie so genau.
»Verschwinde schon«,
wiederholte er noch eine Spur schärfer.
»Oder ich mach dir Beine!«
»Basilio!« Arcadio trat neben ihn und Basilio hätte ihn schlagen mögen. Das war typisch für seinen Bruder. Anstatt klar und deutlich zu demonstrieren, dass einem Chinitza Flores Respekt zu bezeugen war, kam er mit seiner weinerlich sanften Stimme und tat so, als könne man über alles reden. Hier gab es aber nichts zu diskutieren. Das Grundstück gehörte ihnen. Punkt. Er klatschte in die Hände.
»Du hast mich gehört. Hau ab, sonst setzt es was.«
Der Junge öffnete den Mund. Aber statt eines Widerwortes oder gar einer Entschuldigung kam ein leises Fauchen heraus, das kaum menschlich klang. Basilio schluckte und zwang sich, den Blick des Indios weiter standzuhalten. Aus dem Augenwinkel nahm er wahr, dass das Lama die Ohren angelegt hatte.
Wenn das Biest ihn anspuckte, würde er es abknallen. Und wenn er sich die Flinte allein dafür kaufen musste.
Er setzte gerade zu einer weiteren scharfen Bemerkung an, da bewegten sich Junge und Lama schließlich. In kleinen, nicht zu hastigen Schritten zogen sie scheinbar ungerührt an Basilio und den anderen vorbei. Arcadio atmete hörbar durch. Wenigstens hatte er den Anstand zu warten, bis ihr verlauster Besuch außer Hörweite war.
»Das war unnötig, Basilio. Was hättest du getan?« fragte Basilio trocken und unterdrückte nur mühsam ein Kopfschütteln. »Ihn zum Tee eingeladen, ihm eine Panflöte schenken? Ich habe keine Lust, dass irgendwann das ganze Dorf vor unserer Haustür kampiert.«
»Das war Tito«, sagte Mayra gelassen. Sie hatte die Arme verschränkt und warf Basilio einen kurzen, bedeutsamen Blick zu. Er rollte mit den Augen.
»Ach so, Tito war das. Na dann ist ja alles in Ordnung. Und wer zur Hölle ist Tito?«
Sie zuckte die Schultern. »So nennen wir ihn. Er zeigt sich nicht oft und er redet nicht. Aber wenn er kommt, dann ist das ein schlechtes Zeichen, sagt man.«
»Ich sehe, ihr tut alles, um uns den Empfang herzlich zu gestalten«,
erwiderte Basilio spröde.
»Ein toter Kondor und ein fauchender Indio. Das wird ein Kompendium der schlechten Omen hier. Mal sehen, was als nächstes kommt.«
Er wartete nicht auf Mayras Antwort, sondern drehte sich brüsk zum Fahrer um, dem er zwei Scheine in die Hand drückte.
»Helfen Sie uns mit dem Gepäck. Zeit, das Haus anzusehen.«
Vater hatte all die Jahre jemanden bezahlt, der sich um das Haus kümmerte. Trotzdem war der Verfall deutlich zu sehen. Da lag viel Arbeit vor ihnen. Als der Pfarrer und Mayra erst einmal weg waren, hatten die Brüder alle Fenster geöffnet und die Abdecktücher von den Möbeln genommen. Klare Luft und Sonnenlicht drangen ins Haus. Basilio drehte an einem Wasserhahn und fluchte, als ihm ein brauner Strahl entgegenspritzte. Der Sicherungskasten erweckte glaubhaft den Eindruck, noch aus vorspanischer Zeit zu stammen. Aber insgesamt ging es, fand Basilio. Ein Schlafzimmer für die erste Nacht war schnell hergerichtet, und Arbeitskraft war so verdammt billig hier. Die Indios würden froh sein, wenn ihnen mal wieder jemand Geld bezahlte, selbst wenn sie es dann doch nur auf dem nächsten Dorffest versoffen. Basilio war ehrlich. Er wollte jetzt schon nach Lima zurück, aber sein Vater war sehr deutlich gewesen.
»Erst wenn das Haus hergerichtet ist, ein Landhotel in den Anden. Die Leute werden es lieben.«
Der Alte gehörte doch für unmündig erklärt. Es dämmerte bereits, als Arcadio plötzlich in einem frischen Hemd und mit noch feuchten Haaren vor ihm stand. Basilio argwöhnte, dass sich sein verrückter Bruder wirklich mit dem eiskalten Wasser aus der Zisterne hinter dem Haus gewaschen hatte.
»Kommst du mit? Ich gehe ins Dorf.«
Basilio starrte Arcadio an.
»Um diese Uhrzeit? Bist du verrückt? Das erledigen wir alles morgen.«
Arcadio grinste verlegen.
»Ich gehe jetzt. Ich werde Mayra treffen. Wir haben uns vorhin verabredet, während du...« »Das ist nicht dein Ernst.«
Basilio schüttelte den Kopf.
»Wir sind gerade erst angekommen und du... Hey, ist dir klar, was die Mädchen hier oben alles an Geschlechtskrankheiten haben können? Und dass ihr Vater morgen mit einer Schrotflinte hier aufkreuzen könnte, wenn er von eurem Techtelmechtel erfährt?«
Arcadio rollte mit den Augen.
»Ich sagte treffen, Basilio. Nichts weiter. Wir werden uns unterhalten. Ich will ein bisschen über das Dorf erfahren und es kann nicht schaden, hier Anschluss zu finden.«
Anschluss. Na klar. Man wollte ja ein Teil der Lama-Herde werden. Basilio verzog das Gesicht.
»Wehe, du schleppst mir Flöhe an«,
knurrte er und wandte sich ab. Kapitel 3. Mayra wartete am Rand des Dorfbrunnens auf der zentralen Plaza, und als sie sah, wie Arcadio fröstelte, trat zum ersten Mal der Abglanz eines Lächelns in ihre Augen. »Du hast wohl die Kälte vergessen«, sagte sie anstelle einer Begrüßung. Arcadio versuchte, seine klammen Hände tiefer in die Jackentaschen zu schieben und biss die Zähne zusammen. Mit feuchtem Haar und ohne Kopfbedeckung loszugehen, hatte sich als schlechte Idee erwiesen.
Ja, er hatte die Kälte tatsächlich vergessen.
Ich werde mich daran gewöhnen. Gleich morgen kaufe ich mir eine Mütze.
Jetzt kräuselten sich Mayras Mundwinkel. Die Vorstellung von Arcadio mit einem Chuyo schien sie ehrlich zu belustigen. Dann wurde sie schlagartig wieder ernst. Dein Bruder? Es gab Arcadio einen kleinen Stich. Sicher, er hatte vorhin bei der Verabredung offen gelassen, ob Basilio ihn begleiten würde. Aber er war irgendwie froh gewesen, dass dieser lieber auf der Hacienda bleiben wollte. Und dass Mayra nun gleich nach ihm fragte, Arcadio atmete tief durch. Keine gute Idee. Die Kälte brannte in seinen Nasenflügeln.
Hat er keine Lust.
Sie hob die Augenbrauen und setzte sich dann schweigend in Bewegung. Einen Moment lang schlenderten sie ohne ein weiteres Wort nebeneinander her, langsam um die Plaza herum. Schweigend starrten die Häuserfassaden auf sie nieder. Das ganze Dorf schien schon zu schlafen.
»Es ist nicht gut, ihn alleine zu lassen«, meinte Mayra schließlich. »In einem hat Donna Fausta recht. Es geht auf eurem Anwesen nicht mit rechten Dingen zu. Ihr habt heute genug Warnungen erhalten.«
Arcadio hatte das Gefühl, dass ihm noch einmal eine Spur kälter wurde.
»Tito?«
fragte er. Sie nickte. »Niemand weiß viel über ihn. Er kommt immer mit seinem Lama. Ich glaube, sie nennen es Supa. Das ist das Quechua-Wort für Schatten.«
»Komischer Name für ein weißes Lama.«
Arcadio hielt sich an dieser Banalität fest.
»Egal. Es tut mir leid, dass mein Bruder den armen Jungen so angeraunzt hat. Das ist normalerweise nicht seine Art.«
»Nicht?« fragte Mayra. Ihre Stimme hatte auf einmal etwas sehr Sanftes. Arcadio sah, dass die junge Frau ihn aus den Augenwinkeln musterte und musste schlucken. Sie hatte so wunderschöne Augen, dunkel und ausdrucksstark. Aber gerade jetzt glomm wieder ein Feuer in ihnen, das so gar nicht zu der Weichheit ihrer Stimme passen wollte. »Ich dachte, das wäre genau die Art eurer Familie, nach allem, was man sich hier im Dorf erzählt.«
»Und was erzählt man sich?«
Arcadio wusste, dass er wie ein bockiger Schuljunge klang, aber es machte ihn wütend, dass ein Vorwurf in Mayras Worten mitzuschwingen schien. Ein Vorwurf, für den er und Basilio ganz gewiss nichts konnten. Der Funke in ihren Augen blieb. Arcadio schrak zusammen, als sie behutsam eine Hand auf seinen Arm legte. »Ihr hattet hier Land, einen spanischen Nachnamen, ihr habt nie wirklich hierher gehört und euch auch nie so verhalten.«
»Das waren doch nicht wir«,
platzte Arcadio heraus, und er wagte es, seine eisigen Fingerkuppen auf ihren Handrücken zu legen.
»Ich weiß nicht, was unser Großvater für einen Mist gemacht hat, aber dafür könnt ihr doch nicht Basilio und mich verantwortlich machen.«
Mayra zuckte mit den Schultern. »Das Dorf vergisst nicht«, erwiderte sie schlicht. »Man wird euch hier nicht haben wollen.«
»Und deshalb erzählt ihr uns Geschichten von schlechten Omen?«
Es klang bitterer, als er beabsichtigt hatte, doch er fühlte sich ein wenig veralbert. Mayra seufzte. Sie machte einen Schritt nach vorne und drehte sich um, so dass sie ihm in die Augen sehen konnte. »Es sind schlechte Omen, ganz gleich, was ihr in der Stadt über den Aberglauben der Berge gehört habt. Das Dorf vergisst nicht, Arcadio, und die Menschen auch nicht.« Arcadio hatte Lust, einfach in ihrem tiefen Blick zu versinken und ihre Worte nicht weiter an sich herankommen zu lassen. Aber dazu beunruhigten sie ihn zu sehr, selbst wenn er sie nicht glaubte.
»Mayra, warum auch immer der tote Kondor da auf der Straße lag und was immer euer Tito bei uns wollte, Basilio und ich haben nichts damit zu tun, was vielleicht in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Und was wir vorhaben, wird auch dem Dorf nutzen. Wir werden Arbeitsplätze schaffen, den Ort bekannter machen.«
Er brach ab, weil er das Gefühl hatte, dass seine Worte an ihr wie Tropfen an einer Glasscheibe herabperlten. Schüchtern griff er nach ihren Händen, und zu seiner großen Erleichterung zog sie sie nicht fort.
Also gut, eines nach dem anderen. Sag mir, wo Tito wohnt. Dann gehe ich dort vorbei und entschuldige mich für Basilio. Das wäre doch ein Anfang, oder?
Mayra hob die Augenbrauen. Er spürte den leichten Druck ihrer Finger. Sie schwieg.
Arcadio seufzte. Also?
Tito wohnt nirgends, Arcadio. Aber wenn sich er und Super zeigen, dann glauben wir hier, dass sie den Tod ankündigen. Arcadio zwang sich zu glauben, dass der kalte Schauder auf seinem Rücken einfach von der Andennacht kam. Er kämpfte um ein Lächeln.
Hör auf damit, Mayra. Tito muss doch irgendwo wohnen.
Sie nickte leicht, und er begriff, dass es ein Deuten mit dem Kinn gewesen war, während der Funken in ihren Augen nun spöttisch aufleuchtete. Dort, sagte sie schlicht. Arcadio drehte sich um. Kein Haus war in seinem Blickfeld, sondern eine mannshohe, grob gearbeitete Mauer mit einem vergitterten Tor. Und selbst im matten Sternenlicht bestand kein Zweifel daran, was hinter diesem Tor lag. Der Friedhof von Coimo. Kapitel 4. Zumindest hatte Arcadio vor seinem Weggang die mitgebrachte Gaskochplatte funktionsbereit gemacht. Basilio zog seine Thermojacke über den Fließpullover, bevor er die Flamme entzündete und wartete, dass das Teewasser kochte. Er hatte schon wieder vergessen, auf wie vielen Metern Höhe sie sich befanden. 3000? 4000? Auf alle Fälle waren die Nächte hier saukalt. Selbst mit den mitgebrachten Daunenschlafsäcken würde das eine ungemütliche Angelegenheit werden. Der kleine Camping-Teekessel begann zu pfeifen, und Basilio streckte schon die Hand aus, als das Pfeifen zu einem durchdringenden Heulen anschwoll. Stirnrunzelnd verharrte er mitten in der Bewegung, griff dann doch zu und drehte die Flamme aus. Erst jetzt begriff er, dass das Geräusch nicht von dem Teekessel allein kam. Das Heulen drang von draußen herein, langgezogen und klagend. Irgendein räudiger Köter, der wahrscheinlich an die Veranda gepinkelt hatte. Basilio verzog das Gesicht und nahm seine Taschenlampe vom Wandbord, ehe er mit festen Schritten aus der Küche in die kleine Eingangshalle stapfte und an das Fenster trat. Die Tür würde verschlossen bleiben. Er wollte nicht riskieren, dass sich ein tollwütiges Biest auf ihn stürzte. Energisch schob er das Fenster auf und leuchtete nach draußen. Der Sternenhimmel über ihm war klar und nah, aber wo das Licht nicht hinreichte, kamen die Schatten Basilio noch schwärzer als normalerweise vor.
»Hau ab, du verdammte Töle!«
Das Heulen wurde unterbrochen. Der Lichtkegel der Lampe fiel auf einen dunklen Schatten vor der Veranda, der rasch rückwärts glitt. Augen glänzten im Widerschein auf.
»Mach, dass du wegkommst!«
zischte Basilio und sah sich nach irgendetwas um, das er im Ernstfall aus dem Fenster werfen konnte. Es knarrte hinter ihm, und er verdrehte die Augen.
»Dieses alte, windschiefe Haus!«
Das Knarren wiederholte sich, und nun drehte er sich doch um und richtete die Taschenlampe auf die Treppe.
»Das ist albern«, sagte er sich. »Niemand ist dort.«
Und alte Treppenstufen knarrten nun einmal. Dann ein erneutes Knarzen, und Basilio riss die Lampe hoch und taumelte zurück, knallte schmerzhaft gegen den Fensterrahmen. Die Geräusche kamen von der Treppe. Jede einzelne Stufe knarrte einmal, bedächtig, aber mit Nachdruck. Es hörte sich an, als ob jemand mit langsamen, festen Schritten die Treppe herunterkam. Auf ihn zu. Basilio leuchtete hektisch mit der Lampe über die Stufen. Aber da war niemand. Nur das Knarren. Das Nachgeben von Holz unter einem unsichtbaren Gewicht. Viel zu regelmäßig.